Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 1. Mai 2024, gleich dem 12. Ol-Dibehesht 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Hijab, eine schöne Abstimmung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir angeführt, was im Heiligen Koran über Maria und ihr Leben steht. Heute möchten wir mit Hilfe des Korans von der Königin von Saba sprechen, von Bilqis. Gott erwähnt sie in mehreren Versen der Sure 27, Sure Naml. Bilqis, die Königin von Saba, ist die einzige weibliche Herrscherin, die im Koran erwähnt wird. Sie wird auch in den heiligen Schriften der Juden und Christen genannt. Bilqis herrschte 9 Jahre lang über Jemen. Anfangs hatte sie die Sonne angebetet, aber dank ihrer Bekanntschaft mit dem Propheten Suleiman, Salomo, wurde sie ein gottgläubiger Mensch. Das Wort Saba kommt nur 2-mal im Koran vor. Zum einen in der Sure Saba, Sure 34, wo in den Versen 15 bis 17 auf die Gabenfülle der dortigen Bevölkerung und die Undankbarkeit dieses Volkes hingewiesen wird. Zum anderen begegnen wir den Namen Saba außerdem in der Sure Naml, der Sure 27. Dort steht über Suleiman und die Königin von Saba geschrieben. Durch den Wiederhopf hatte Suleiman über das Volk von Saba und über ihre Götzenverehrung erfahren. Suleiman ließ den Thron der Königin von Saba auf wunderbare Weise an seinen Sitz holen, und die Königin von Saba folgte einer Einladung Suleimans in den Palast dieses Propheten. Diese historischen Ereignisse werden alle in der Sure Naml beschrieben. Die Königin von Saba ist, wie gesagt, die einzige Frau, die im Koran als Regentin genannt wird. Der Koran übt keine Kritik an ihrer Regentschaft, sondern weist sogar auf deren positiven Aspekte hin. Die Erwähnung der Königin von Saba im Koran gilt als eine Bestätigung dafür, dass die Frau am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bilqis und Suleiman steht die Aufforderung des Propheten an die Königin von Saba, sich dem Glauben an den einen Gott zuzuwenden. Suleiman hatte seine Heere aufgerufen, ihn auf die Pilgerreise zum Hause Gottes zu begleiten. Auf dem Wege nach Mekka bemerkte er, dass sein Sonderbote, der Wiederhopf, nicht unter seinen außergewöhnlichen Heeresscharen ist. Doch bald erschien der Wiederhopf und berichtete, er habe beim Flug über das Land Saba gesehen, dass dort eine Königin namens Bilqis regiert und ihr Volk die Sonne anbetet und sich vor der Sonne niederwirft. In den Versen 23 und 24 der Sure Naml wird der Wiederhopf wie folgt zitiert: Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utita min kulli shay'in wa laha arshun azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allen Dingen zugeteilt worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Und ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk vor der Sonne niederfallen statt vor Gott. Und der Satan hat ihnen ihre Werke verlockend gemacht und sie vom Weg abgewiesen, so dass sie der Richtleitung nicht folgen. Nachdem Suleiman dem Wiederhopf zugehört hatte, schrieb er einen Brief an die Königin von Saba, die die Sonne anbetete. In diesem Brief lud er sie dazu ein, nur an den einen Gott zu glauben und nur ihm zu dienen. Er gab seinen Boten Wiederhopf den Brief, damit er ihn der Königin überbringt. In den Augen von Bilqis war dieser Brief wichtig. Dies entnehmen wir den Versen 29 und 30 der Sure Naml, denn dort heißt es: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sie sagte: O ihr Vornehmen, mir ist ein edles Schreiben überbracht worden. Es ist von Salomo und es lautet: Im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen. Diese Stelle in der Sure Naml zeigt, dass Bilqis wusste,
dass dieser Brief von Suleiman stammte und dass Suleiman eine angesehene Persönlichkeit war. Suleiman war ein mächtiger Herrscher und besaß einen erstaunlichen Ruhm. Daher hat Bilqis sein Schreiben als edel bezeichnet. Nach dem Erhalt des Schreibens von Suleiman lud die Königin die Vornehmen ihres Volkes ein, damit sie mit ihnen beriet, welche Entscheidung sie treffen sollte. Die Vornehmen des Volkes sagten zu ihr: »Wir sind politisch und militärisch stark.« Aber sie überließen der Königin die endgültige Entscheidung. Wir entnehmen dies dem Vers 33 der Sure Naml, Sure 27. »Qalu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin, wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin.« Sie sagten: »Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Schlagkraft. Aber dir gehört es zu befehlen, so sieh zu, was du befehlen willst.« Schließlich traf die Königin von Saba eine kluge Entscheidung. Sie schickte Suleiman ein kostbares Geschenk, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn er ihr Geschenk angenommen hatte, dann wäre klar gewesen, dass sein Aufruf zum Monotheismus nicht aufrichtig ist und dass er nur behauptet, ein Prophet zu sein und in Wahrheit nach weltlichen Gütern strebt. Aber wenn er das Geschenk zurückgewiesen hätte, dann wäre das für Bilqis ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Einladung zum Ein-Gott-Glauben, sowie ein Beweis dafür gewesen, dass er tatsächlich ein Prophet Gottes ist. Prophet Suleiman wies das Geschenk der Königin zurück und er drohte ihr mit Militärmacht. Er kündigte ihrem Boten an, dass er mit seinem Heer herbeiziehen und sie aus ihrem Land vertreiben werde. Dies ist eindeutig den Versen 36 und 37 der Sure Naml über die Begegnung des Propheten mit dem Boten der Bilqis zu entnehmen. Falamma ja'a Suleimana qala atumiddunani bimalin فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Als er zu Salomo kam, sagte dieser: Ihr wollt mir mit Geld beistehen? Aber das, was mir Gott zukommen ließ, ist besser als das, was er euch zukommen ließ. Nein, ihr seid es, die ihr euch über euer Geschenk freut. Kehrt zu ihnen zurück, wahrlich, wir werden zu ihnen mit Truppen kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wahrlich, wir werden sie aus ihrer Stadt vertreiben als Gedemütigte und Erniedrigte. Nachdem Suleiman ihr gedroht hatte, machte sich die Königin von Saba zusammen mit einigen der Vornehmen aus ihrem Volk auf den Weg zum Propheten Suleiman, um mit ihm zu sprechen. Als Suleiman davon erfuhr, befahl er, dass einer von seinen Leuten den Thron der Königin aus Saba herbeiholen sollte. Unter seinem Gefolge war jemand, der das Buch Gottes kannte, und dieser versprach, den Thron von Bilqis so schnell wie ein Wimpernschlag herbeizuschaffen. Er hielt sein Versprechen. Suleiman ließ den Thron in seinem Palast aufstellen und einige kleine Veränderungen an ihm vornehmen. Aber als Bilqis den Palast des Suleiman betrat, erkannte sie ihren Thron. Der Anblick ihres Thrones im Palast des Suleiman versetzte sie in Erstaunen, und sie wurde gewahr, dass dies nur ein Wunder sein kann. Als Suleiman sie dann in seinen Palast führte, dachte Bilqis, dass der Glasboden Wasser sei, und raffte ihr Gewand so zusammen, dass es nicht nass werde. Doch Suleiman sagte ihr, dass es nicht Wasser, sondern Glas ist. All dies wirkte so überzeugend auf Bilqis, dass sie sich zu dem Gott des Suleiman bekannte. Im Vers 44 der Sure 27 Naml wird ihr Bekenntnis angeführt. قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sie sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, und ich ergebe mich zusammen mit Salomo, Gott, dem Herrn der Welten und seinen Geboten. Aus dem Heiligen Koran geht hervor, dass die Königin von Saba, die über ein großes Gebiet wie Jemen regierte, zu den gescheitesten Herrschern gezählt wird. Rehs begriff, dass es richtig war, sich mutig der Wahrheit zu beugen, und dass es falsch gewesen wäre, gegenüber dem Recht zu revoltieren. Sie lehnte es nicht ab, das Wort des Propheten Gottes zu hören. Und als sie, um die Wahrhaftigkeit Suleimans auf die Probe zu stellen, ihm ein Geschenk schickte und Suleiman dieses ablehnte, begriff sie, dass Suleiman ein Prophet Gottes ist, der Gottes Botschaft übermittelt und die Wahrheit verkündet. Diese kluge Diplomatin hat, indem sie sich der Wahrheit beugte, das Leben von vielen Menschen vor dem Tod bewahrt. Sie bekannte sich zu dem Propheten des einen Gottes, der der Schöpfer aller Welten ist, um zu den Geretteten zu gehören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salare Aqili mit dem Titel Bahara, das heißt O Frühling.
چه آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن بگو ای نسیم سحری که به سرم می گذری خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نظری
بهارا کنار من بمان، مگر باشم از جور خزان هر سایه تو، در سایه تو. نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها،
نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، کس این غم بگریم که دارم به جان بار گران. به لطف خیال سفارت به شوق بهاران، چنان با دوباران دلم بیقرارست، دلا مژد داری که این بیقراری نشان بهارست، دلا مژد داری که این بیقراری نشان بهارست، نشان بهارست.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, wir haben im Zusammenhang mit öffentlichen Gebäuden im Iran die historischen Badehäuser vorgestellt. Auch heute noch etwas zu diesem Thema. In den vergangenen Jahrhunderten wurden Badehäuser nicht gebaut, um damit Geld zu verdienen, sondern es galt als ein wohltätiges Werk und ein Handeln nach den religiösen Überzeugungen. Wohlhabende ließen öffentliche Badeanstalten bauen, weil sie auf eine Belohnung im Jenseits hofften und gut in Erinnerungen bleiben wollten. Nicht nur der Bau eines öffentlichen Bades, sondern generell der Bau von öffentlichen Bauwerken wie Moscheen, Schulen oder Wasserspeicher galt als gutes Werk. Einige von diesen Bauwerken, die noch erhalten blieben, sind das Sheikh Bahai Bad und das Shah Abbas Bad in Isfahan oder das Wakil Bad in Shiraz, das Ganj Ali Khan Bad in Kerman und das Khawaja Imad Bad in Kashan, aber auch das Atabak Bad in Qom.
Bahauddin Muhammad ibn Hussein Amili, der unter dem Beinamen Sheikh Bahai berühmt wurde, war ein Gelehrter. Er hat in der Zeit vom 16. bis 17. Jahrhundert nach Christus gelebt und besaß große Kenntnisse in der Philosophie, Logik, Sternkunde und Mathematik. Aber von ihm sind auch literarische Werke und Gedichte erhalten geblieben. Sheikh Bahai schrieb ca. 95 Abhandlungen und Bücher. Er bildete viele Schüler aus. Einige bekannte Bauwerke aus der Zeit des Safaviden wurden von ihm entworfen. Wer nach Isfahan reist, wird sich sicher auch das Sheikh Bahai Badehaus angesehen haben, in dem mit der Flamme einer großen Kerze das Badewasser angewärmt wurde, wobei auch Methangas aus Abwässern herangezogen wurden. Dieses Bad wurde 1654 errichtet. Das Tropföl aus der Ölpresswerkstatt neben dem Bad sorgte dafür, dass die Kerze zur Wassererwärmung niemals abbrannte. Es wurde in dieser Werkstatt aus verschiedenen Ölkernen Öl gewonnen und das wenige Tropföl, das in einem Behälter aufgefangen wurde, wurde für das Bad verwendet. Ali Asghar Barahmand hat jahrelang das Heizsystem des Scheich Bahai Bades in Isfahan untersucht und gesagt, da Gold ein ausgezeichneter Wärmeleiter ist, hat das im Wasserspeicher des Bades verwendete Gold dazu beigetragen, dass bei geringer Hitze eine große Energie erzeugt wurde und das Wasser im Speicher sich erwärmte. Er weiter, das kalte Wasser wurde über ein Rohr über den Heizbehälter geführt und konnte nach dem Durchlaufen des Behälters mit der Kerze angewärmt und zum Verbrauch bereitgestellt werden. Ein weiteres historisches Bad ist Mehrpodin in der Stadt Mehriz in der Provinz Yazd. Die Stadt Mehriz ist schon sehr alt und in Geschichtsbüchern heißt es, dass sie zur Zeit der Sassaniden von Bedeutung war. Zu den historischen Bauwerken in dieser Stadt gehören die Hauptmoschee, eine Zitadelle, ein Wasserspeicher, der Bazar und einige alte Häuser aus Rohziegeln mit schönen Windtürmen und dem alten Badehaus Mehrpodin. Es liegt in geringer Entfernung zu der Hauptmoschee. Der jetzige Bau stammt aus der Zeit der Qajaren, doch das Badehaus ist noch älter und wurde vor über 300 Jahren erbaut. Es besteht aus zwei getrennten Trakten für männliche und weibliche Badegäste. Der schönere und größere Teil ist für die Damen bestimmt. Am Eingang führt eine Treppe in das Badehaus hinein. Das Sarbine, der Vorraum zum Umkleiden, ist mehrwinklig und hat zahlreiche Nischen. In der Mitte liegt ein Ziegelsteinbecken. Es ist achteckig und ein Meter tief. Die Decke besteht aus einem Gewölbe. Durch viele Lücken im Gewölbe fällt Licht ein. Rundherum sind Steinplateaus, unter denen man die Schuhe abstellen kann.
In dem eigentlichen Baderaum sind mehrere kleine Wasserbecken. Die Decke wird von schönen verzierten Säulen gestützt. Das Hauptbaumaterial sind Ziegelsteine, die auf schöne Weise fantasievoll und dekorativ angeordnet wurden. Restauratoren haben im Mehrpodin-Bad heutigen Geschmack mitspielen lassen und bei der Restaurierung verschiedenfarbige und verschieden große Ziegelsteine verwendet. Die meisten Teile dieses Bades sind wie die Wasserbecken achteckig angelegt, was ein angenehm harmonisches Bild liefert. Das Wasser für dieses Bad stammt aus einem Kanal unterirdischen Brunnenkanal gleichen Namens. Übrigens rührt das Wort Mehrpodin von Meh gleich Sonne und Pod her und bedeutet Heimat der Sonne. Das Bakil-Badehaus in Shiraz ist ein bekanntes Bauwerk aus der Zeit der Sandisten. Es wurden von Karim Khan Sand errichtet und liegt neben der Bakil-Moschee. Karim Khan gab sich den schlichten Titel des Wakil-ur-Raya, das heißt Statthalter des Volkes. Deshalb wurde das Badehaus Wakil-Bad genannt. Karim Khan ließ viele Gebäude zu gemeinnützigen Zwecken in Shiraz bauen. Der Wakil-Komplex ist der bedeutendste und das Wakil-Badehaus ist ein wichtiger Teil dieser Gebäudenanlage. Das Bad nimmt eine Fläche von 11.000 Quadratmetern ein und wurde 1773 nach Christus erbaut. Es besteht aus vier Trakten, die miteinander in Verbindung stehen und ist einmalig schön verziert. Heute wird es als historisches Bauwerk der Stadt Shiraz behütet. Der Eingang ist ein schöner Gang mit einer reichlich verzierten Stückwerkdecke. Vorrangig sieht man Blumenvasenmotive. Durch entsprechende Öffnung in der Decke fällt Licht ein. Im Umkleideraum des Bades wurde vor allen Dingen Marmorgestein verwendet. Vier Steinbecken verteilen sich auf den Raum, an dem man an den Wänden die erhöhten Plattformen entlanglaufen. Die Säulen sind aus schwefelhaftigem Gestein an einem Stück. Das Krüppelgewölbe ist sehr schön bemalt und der Boden des Vakilbades besteht aus mehreren Lagern Ziegelsteinen mit einem soliden Mörtel, der sich Soruj nennt und aus Tonerde und Kalk hergestellt, sowie mit Pflanzenfasern und Asche aus Heizöfen vermischt wird. Der Heizraum des Bades besteht aus drei Teilen, einem für warmes Wasser, einem für kaltes und einem für lauwarmes Wasser. Unter allen Teilen des Bades waren Kanäle angelegt worden, um den Boden warm zu halten. Sie wurden von warmem Wasser oder warmer Luft durchströmt worden. Weitere Kanäle waren dazu da, Dämpfe und schmutzige Luft nach außen zu leiten. In den vergangenen Jahren waren eine Zeit lang Teile dieses Bades für ein Haus der Kraft und antike Sportübungen umfunktioniert worden und danach wurde es dem Archäologischen Institut überlassen. Da dieses Badehaus nun auf der Liste der internationalen Kulturdenkmäler steht, wurde es für den Empfang von in- und ausländischen Touristen restauriert. Seit kurzem enthält es auch eine Museumsausstellung für Kunsthandwerk. Übrigens war die besonders schön verzierten Abschnitte in diesem Bad für sehr renommierte Badegäste gedacht. Hier wurde besonders gutes Baumaterial verwendet, weshalb diese Teile am wenigsten vom Zahn der Zeit zerstört wurden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Eftekhari mit dem Titel Chiragh-e Zendegi, auf Deutsch Das Licht des Lebens.
من جدا از کاروان موندم از همراهان بر سراب آرزو دل بستم در غبار بی کسی بنشستم Thank you.
برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا نستی که تا دستی برفشانم خدایا. نشستم در راه تو مگر شبی باز آیی، فروغ جان خستم شقایق سرایی، بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی، مگر رها رها شدن ز محنت تنهایی. زبان روز شب سوزم زداب زندگی، تا بیفت روزی چراب زندگی، من جدا از کاروان موندم از همراهان، در سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Hijab, eine schöne Abschirmung. Weiterhin guten Empfang.
diesem Beitrag, liebe Hörerfreunde, möchten wir einige Fragen hinsichtlich des Hijabs beantworten. Dazu ziehen wir sachkundigen Rat heran. Die Frage der Bekleidungsform ist aus verschiedenen Winkeln betrachtet worden. Eine Frage lautet, was spricht für den Hijab? In diesem Zusammenhang haben wir mit einem Geistlichen, der sowohl an der Universität als auch an den theologischen Hochschule unterrichtet, gesprochen. Hujjatul Islam Nasir John Nasari nimmt die wie folgt Stellung. Ich bin der Ansicht, dass der Hijab eine geeignete Atmosphäre für die Frauen, die in Bereichen wie Politik, Kultur und Wirtschaft aktiv sein wollen, schafft. Aber solche Arbeitsbedingungen sind in einer Gesellschaft, in der der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden und keine geeignete Bekleidung getragen wird, nicht gegeben. Eine Frau, die ihren Körper unverhüllt zeigt, wirkt anregend auf das andere Geschlecht und bremst die richtige Nutzung der in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten. In einem solchen Milieu achten die Männer nicht auf die wahren Fähigkeiten und Talente der Frau. Ihr Äußeres ruft die meiste Aufmerksamkeit hervor oder lenkt von den inneren Qualitäten der Frau ab. Natürlich können auch Frauen ohne den Hijab berufstätig sein. Es geht uns hier aber darum, die Folgen darzustellen, die das Fehlen eines Hijabs auf die Gesellschaft hat. Herr John Nasari fährt fort, wir sind der Überzeugung, in Gesellschaften, in denen die Frauen in geeigneter Bekleidung einer Tätigkeit außer Hause nachgehen, ist die Arbeitsleistung größer. Nicht nur das. Die moralischen Abweichungen hinsichtlich der Kontakte zwischen Männern und Frauen werden so gering wie möglich gehalten. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass in den USA viele Angestellte am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Manchmal kommen die Belästigung von seitens der leitenden Kräfte und von ihren Vorgesetzten. Ich denke, wenn der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden, erreicht der menschliche Vandalismus seinen Höhepunkt und die zunehmenden moralischen Abweichungen schaden der Gesellschaftsordnung, darunter auch der Familie, ernsthaft. Herr John Nasari sagt, einer der einleuchtenden Gründe für die Einhaltung des Bekleidungsgebotes Hijab ist der Schutz von Ehe und Familie und die Fortsetzung der Tradition von Heiraten. Er sagt, wenn eine material ausgerichtete Kultur herrscht, nutzen viele Frauen ihr schöneres Äußeres dazu, um auf den Arbeitsmarkt gut abzuschneiden. Dabei vergessen sie, dass ein solches Verhalten für Männer von Interesse ist, die seelisch krank und lüstern sind. Einige Männer befriedigen laut psychologischen Ergebnissen ihre sexuellen Bedürfnisse durch die Musterung der Frauen und den ungezwungenen Umgang mit ihnen. Dadurch, dass sich die Frau kostenlos zur Schau stellen und zwanglos Kontakt aufnehmen, nimmt das Interesse zur Übernahme von familiären Verantwortungen ab, weil die Männer nicht mehr zu heiraten brauchen und die Probleme eines gemeinsamen Lebens nicht mehr in Kauf nehmen müssen, wenn sie leicht an eine Frau herankommen. Wir beobachten heute im Westen, dass die Ehe ins Schwanken geraten ist. Die Scheidungen haben zugenommen und es besteht kein Interesse mehr an einer Heirat. Es lässt sich auch beispielsweise auf die homosexuellen Beziehungen hinweisen, die darauf zurückgehen, dass den Männern der natürliche Drang zu den Frauen fehlt. Der Islam hütet das geistige Kapital der Frauen und fordert ihre Mitbeteiligung an den gesellschaftlichen Entwicklung. Aber er ordnet das Hijab an, damit er die Frau an der Hervorhebung ihres Geschlechts hindert. Ich finde dieses Argument für die Körperbedeckung logisch. Imam Ali a.s. sagt, die größte Zierde für die Frau ist Keuschheit und der Hijab ist eine schützende Hülle und Sphäre zur Respektierung der moralischen Unversehrtheit.
Herr John Nutter, Universitätsdozent, begründet die Beachtung des Hijab-Gebotes auch noch wie folgt. Die Beachtung des Hijabs hält die Frau von moralischen Fehltritten und Zügellosigkeit fern. Wenn wir die Gerichtsakten betrachten, stellen wir fest, dass bei Ehen, in denen es Zügellosigkeit gab und die Frau sich nicht vor den Blicken fremder Männer und dem Umgang mit lüsternen Menschen geschützt hat, die Scheidungszahlen hoch sind. Es lässt sich also sagen, dass durch das Fehlen des Hijabs der Zerfall von Familien mit zügelloser Freiheit beschleunigt wird. Wir möchten nun auch die Meinung von Frau Shahla Karimi hören. Sie ist Spezialistin für Herz- und Gefäßleiden. Wir fragten sie, ob das Hijab die Frauen daran hindert, gesellschaftlich tätig zu sein. Sie sagt, ich habe mir eine geeignete Hijab-Bekleidung ausgesucht. Von morgens, wenn ich das Haus verlasse, bis zum Krankenhaus, der Klinik und der Praxis, in der ich Patienten behandle, schafft diese Bekleidung für mich eine Art schützende Hülle, die mir den Kontakt mit anderen, wie zum Beispiel männlichen Ärzten und Fachleuten, sehr einfach macht. Diese Bekleidung behindert mich also keineswegs bei meiner Tätigkeit. Ich finde dies einen triftigen Grund für den Hijab. Der wichtigste Faktor für eine vermehrte Präsenz der Frauen in der Gesellschaft ist für mich, dass das Wissensniveau und das Bewusstsein der Frauen gestiegen ist. Frau Pocknerhort hat im Fachfrauenstudium ihr Diplom erworben. Sie deutet auf den praktischen Wert des Hijab in unserer Zeit hin und sagt, die fehlende Körperbedeckung und der lockere Kontakt von Frauen und Männern hat dem Westen unangenehme Folgen gebracht. In den westlichen Gesellschaften hat man daraufhin durch Eröffnung von Frauenhäusern durch weibliche Polizisten und auf weiteren Wegen versucht, den Machteinfluss der Frauen zu stärken und hat nicht beachtet, was die religiösen Lehren sagen. Aber in Gesellschaften, in denen die Frauen die Regeln der Körperbedeckung und einer sachlichen Beziehung zu fremden Männern beibehalten, sehen wir weniger moralische Deviationen. Frau Pocknerhort weiter, während des Sozialisierungsprozesses wird dem Einzelnen indirekt durch das Hijab klar, dass zwischen den beiden Geschlechtern Unterschiede bestehen und beide unterschiedliche Funktionen im Leben haben. Der Hijab zeigt der Frau, dass sie in einer Hülle der Schamhaftigkeit bleiben soll, um ihre Zukunft nützlicher zu gestalten. Frau Pocknerhort sagt, ein einleuchtender Grund für den Hijab ist die Wahrung der gesellschaftlichen Werte. Diese Werte sind die elementarsten Faktoren einer Gesellschaftsordnung. Durch die Lenkung dieser Werte kann die Gesellschaft in Richtung Fortschritt gesteuert werden. In einer Gesellschaft, in der die Frauen Reize verdecken, lassen sie in Wahrheit die gesellschaftlichen und kulturellen Werte zum Vorschein treten. Vielleicht ist das gerade der Grund, weshalb wir im islamischen Gesellschaften sehen, dass die Frauen den Hijab begrüßen und bereit sind, zu seiner Wahrung einen hohen Preis zu bezahlen. Wir sehen ja, dass heute, trotz Verbote und Strafen, welche einige Regierungen für Frauen mit Hijab festgelegt haben, Musliminnen in Ländern wie der Türkei und Frankreich weiter ihren Hijab wahren. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.